3
Wollen
Durchblick mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit
Matthias Strolz, Impact-Unternehmer und Autor.
Das Thema heute, Veränderungen.
Oh.
Ja, Veränderungen. Es klingt ja oft so schön, wenn man sagt, ah, ich werde jetzt alles verändern. Auf der anderen Seite ist es auch, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann, sau schwer.
Mhm.
Du hast dich sehr verändert, Matthias, mehrfach
ja.
bereits.
Immer
und,
wieder.
Ja. ja, und sehr abrupt vor allem auch. ja. Also jedenfalls ist es so nach außen erschienen. Wie gehst du dann so eine Veränderung an?
Na, so abrupt für mich selbst war es nicht natürlich, weil du hast einen langen Vorlauf. Allerdings, ich nehme an, also ich habe mich schon öfter verändert, aber ich nehme an, du spielst auf den Ausstieg aus der Politik
ja.
an, jetzt 3,5 Jahre her ungefähr. Kann mich noch erinnern, die Pressekonferenz war am 7. Mai 2018, werde ich mein Leben lang nicht vergessen, das Datum. Warum? Weil ich davor 6 Monate schwanger war, ne? Das war der Geburtstermin. Also
ja,
das
ja.
beantwortet auch schon die Frage, nein, kommt nicht über Nacht, sondern zu Weihnachten. 17 ist es gereift, ich werde mich verändern.
Mhm.
Meine Gründungsaufgabe ist soweit, dass ich gut übergeben kann zum ersten Mal. Und die Rolle des Ehemanns und des Papas, die rufen ganz laut, hey, wenn du da drüben nicht mehr unbedingt zu brauchen bist oder notwendig bist, dann her jetzt. Dann musst du hier prominenter einrücken, emotional prominenter und zeitlich. Und das war der Auftakt für die Veränderung. Und da musst du die Pappen halten, weil es waren 4 Landtagswahlen.
Mhm, ja.
Und wenn die schief gegangen wären, dann wäre die ganze Bewegung gefährdet gewesen. Umgekehrt, wenn die gut gehen, dann nimmt die Bewegung durch meinen Abgang, durch meine Übergabe sogar Schwung auf. Das war die Hypothese, die hat sich auch bewahrheitet. Heißt aber, ich habe das mit mir ausmachen müssen. Meine Büroleiterin hat mich erwischt, die hat all meine E-Mails gelesen und die hat nach den Weihnachtsferien gefragt, hey, kann das wirklich sein, das ist ja und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ich werde dich nicht anlügen, ja, große Veränderung erheit, aber jetzt musst auch den Mund halten und das trifft sich gut, weil ich brauche jemanden, mit dem ich diese Veränderung gemeinsam anplane. Und dann haben wir über die Monate ein 10-seitiges Drehbuch gemacht dafür. Und das ist die große, also in der Politik ganz besonders, wenn dir in diesem Excel-Sheet von 500 Zeilen oder wie auch immer, wenn dir die Zeile 27 in die Höhe geht, bevor die Zeile 25, 26 abgearbeitet ist, dann fliegt die Rakete an die Wand und nicht nach oben. Ne?
Ja.
Und das wird nicht in jedem Fall so sein, aber ich glaube, dass Veränderungen grundsätzlich eher prozesshaft stattfinden. Aber die Welt nimmt sie oft wahr, als punktueller Problem. Geht es euch nicht auch
naja,
so?
Naja doch, aber ich finde spannend, dass du das sagst, würde ich ähnlich sehen. Ich habe jetzt nicht wahnsinnig viele Veränderungen in meinem Leben gehabt. Ich bin jetzt blond, das werde ich schon sagen.
Ja. Das und das hat aber länger überlegt, oder?
Mindestens 6 Monate. Nein, aber ich finde, wenn man dann, ich frage mich, wie das eben war, weil wenn es das einmal, du hast gesagt, du bist 6 Monate damit schwanger gewesen, kommen dann Zweifel auf, wo man sich denkt, Moment, ist das jetzt richtig? Weil wenn es dann mal 6 Monate drauf sitzt, mir persönlich wird das, glaube ich, schwer fallen, wenn ich das so, jetzt weiß, okay, jetzt kommt es dann. Na, wer weiß, ob das
ist. Zweifel habe ich nie gehabt, also dass es inhaltlich richtig ist, nicht. Und jetzt, 3 Jahre danach, ist es noch klarer als damals.
Okay.
Also ich habe im Nachgang keine Sekunde Zweifel gehabt. Was brutal war, war die Anspannung. Also etwas, meine Frau hat mittendrin einmal, die hat es natürlich auch gewusst, die hat im Frühjahr die Stimme verloren. Und dann haben wir das irgendwie natürlich analysiert und auch in psychosomatischen Nachschlagewerken nachgeschaut, da ist drin gestanden, dir wird verboten, über wichtige Dinge zu sprechen, Stimmverlust. Und dann hat die quasi 2 Wildcards bekommen, musste halt versprechen, dass die schweigen wie ein Grab, ne?
Ja.
Und hat sich da ausgetauscht und die Stimme war innerhalb von 3 Tagen wieder da. Also das ist schon irre.
Das ist wirklich
irre. Das
heißt,
so eine Veränderung macht natürlich viel Druck, wenn sie nicht sich zeigen darf, sondern es so Vorbereitung braucht.
Ja.
Und andere gehen leichter von der Hand, weil du halt drüber reden kannst. Aber ich glaube, wir kennen es alle. Also wenn wir uns beruflich neu orientieren oder sei es beziehungsmäßig oder was ich weiß, das geht über Wochen, das Ding reift, irgendwann reift ein Entschluss. Und der Entschluss ist noch nicht die Umsetzung. Nicht? Die Umsetzung ist ein eigenes Kapitel dann.
Also ich bin ein Mensch, der sich gegen Veränderung im Leben, ich würde nicht sagen gesträubt hat, aber vieles, was sich verändert hat, das wollte ich irgendwie so nicht. Mhm. Und weil du sagst, psychosomatisch, mir sind dann die Haare ausgegangen.
Was?
Ja, und das hat mir dann jemand erklärt und hat gesagt, du willst nicht loslassen von gewissen Dingen. Und deswegen lassen deine Haare los, hat vollkommen gestimmt. In dem Moment, wo ich mich dann mehr damit beschäftigt habe und mehr darauf eingegangen bin, war das sofort wieder weg.
Aber und sonst wieder kommen.
Ja, sie kommen auch wieder. Dieser sogenannte diffuse Haarausfall, das kommt dann auch wieder, Gott sei Dank. Und aber zum Beispiel, so wie du das jetzt geschildert hast, also so ganz massiv geplante Veränderungen habe ich im Leben nicht gehabt. Sie sind gekommen. Mhm. Für mich war eher die große Herausforderung, damit dann umzugehen, das anzunehmen. Mhm. Und da gibt es natürlich Sachen, die man verliert oder die halt weniger werden, wie eben eine Beziehung, die auseinandergeht oder auch berufliche Dinge, die dann nicht mehr so sind. Dann passieren natürlich andere Sachen, die sehr schön sind. Also Veränderung, so wie vor 5 Jahren bei mir eben die Veränderung war, dass ich plötzlich für Erwachsene zu arbeiten begonnen habe, aber das war nicht vom Kopf her geplant. Und vielleicht ist das auch eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich beruflich oder in meinem Leben da gewonnen habe. Je weniger ich vom Kopf her plane, also da bin ich vollkommen anders als der Matthias, gerade bei beruflichen Dingen, je mehr ich die Dinge auf mich zukommen lasse, aber sie dann auch wirklich erkenne, sehe und umsetze, desto besser funktionieren sie.
Nicht anders, weil von welcher Instanz wirst du geführt, wenn du nachdenkst? Nicht vom Kopf, darüber hast du Klarheit. Von welcher Instanz wirst du geführt?
Von welcher Instanz? Ja. Von meinem Gespür.
Gespür, ja. Und da bin ich bei dir, das ist immer gleich. Wenn die Entscheidung klar ist, dann müssen wir es eh in den Kopf drucken, weil der übernimmt das Projektmanagement. Aber ich glaube, dass wir die großen Entscheidungen im Leben und die Kleinen können wir es auch machen, aber bei den Großen ist es noch wichtiger. Idealerweise nicht mit dem Kopf machen, weil der Kopf rationalisiert alles. Ne? Mit dem Kopf haben wir Konzentrationslager gebaut und ich befürchte, die Typen haben das super gefunden. Ne? Und Meisterleistung in Sachen Management und industrielle Wucht und was ich was. Das Herz könnte das nicht und die Intuition auch nicht. Das heißt, ich glaube, dass wir, die Trias ist die größte Wucht, also Bauchintelligenz, Herzintelligenz, Intellekt, kognitiv, aber der Kopf ist Assistenzfunktion bei großen Dingen. Warum? Weil der Kopf kann es gar nicht gut entscheiden, weil der macht nämlich immer Stricherlisten. Der hupft wie der Affe von Ast zu Ast mit dir und wenn du sagst 6-7, ich mach's, dann sagt der Kopf, ich habe noch was, 2 nach, ne? Eigentlich 8-7, wir müssen es doch nicht machen. Dann sagt der Kopf, du musst es aber gewichten, ne? Auf der rechten Seite Punkt 3 ist mal 4,5, ne? Während auf der linken Seite mal 0,8, also wir machen es doch. Der Kopf findet nie zu Ende, während das Herz, glaube ich, eine leisere Instanz ist. Wir sind ja auch nicht trainiert, wir trainieren uns nur auf Kopf in den 12 Jahren Schule oder 9 oder Studium, Lehre, was auch immer.
Stimmt eigentlich.
Und das Herz spricht eher stimmt, stimmt nicht. Und die Intuition sagt, machen, nicht machen, greift, also das Bauchchen greift auch auf eine Datenbank unbewusst, die mehr Wissen abspeichert als nur das, was wir in unserem Leben gelernt haben. Also der Kopf, da ist ja nur was drin, was wir in unserem Leben gelernt haben. Und ich glaube, dass wir über Intuition mit Wissenssphären angebunden sind, die weit über unsere eigene Lernbiografie macht das Sinn für euch? Oder
es ergibt bis zu einem gewissen Grad Sinn. Ich frage mich nur, wenn ich so zuhöre, oft fällt es mir schwer, irgendwie an meine Intuition zu dringen, weil man denkt, es ist jetzt so viel los im Kopf und ich kriege so viele äußere Einflüsse, dass ich es wirklich oft schwer finde, diese Stimme in mir, oder wie immer man das nennen möchte, klar zu hören. Kann ich die irgendwie lauter machen?
Naja, das sind zwei verschiedene Sachen, Michi. Ich glaube, wenn du dir erwartest, die Stimme, die sagst, Michi, das ist die Richtung oder so. Ich glaube, das ist wirklich ein Spüren. Zeit braucht man dafür. Also das ist meine Erfahrung ist auch, ja, damit du Sachen spürst oder damit ich sie spüre, nicht man, sondern damit ich sie spüre, brauche ich Ruhe, Zeit, gewissen Abstand.
Einen geschützten Raum, oder?
Ja.
Gewissermaßen.
Ja. Und Was ich aber auch gemeint habe, ist mit Veränderung, ich wollte, da kommen wir natürlich wieder zum Kopf, vom Kopf her, nehmen wir das Beispiel Bücher für Erwachsene schreiben. Ja. Das habe ich nicht vor 5 Jahren begonnen, ich habe es davor mehrere Male, es wurde immer wieder so an mich herangetragen, da habe ich mich nicht reif dafür gefühlt, dann wollte ich unbedingt, nichts hat sich ergeben, keiner hat irgendwie dran geglaubt.
Okay.
Aber dann ist es irgendwie auf mich zugekommen, über Nacht. Ich weiß ja bis heute nicht, warum. Ich bin in der Früh aufgestanden und habe gesagt, so, jetzt schreibe ich diese Erwachsene-Fortsetzung. Und ab da ist immer mehr dann auf mich zugekommen. Und da habe ich eben gelernt, wenn ich das erzwingen will oder eben sehr vom Kopf her rational und so weiter bestimmen möchte, funktioniert es zu 98% nicht. Mhm. Wenn ich aber, ich kann es mir schon in den Kopf oder wo immer du es willst, ins Herz oder so einpflanzen von dem, den Wunsch, das Gefühl, es zu machen, die Freude daran oder so etwas, dann beginnt sich das auf mich zuzubewegen von irgendwo. Natürlich muss ich warten und als ungeduldigster Mensch der Welt ist das eine Qual für mich. Aber dann beginnt sich's zu bewegen. Und dann Ja zu sagen oder dann hinzugehen, das ist das Beste. Je mehr das verstellt ist durch Angst, Sorge oder sonst etwas, desto weniger sehe ich, was kommt, auch wenn es so vor meiner Nase steht. Oder desto schwerer tue ich mir auch eben mit der Entscheidung dann, was ich tue. Zusammenfassend, wenn ich jetzt so rede, Entspannung ist es auch ein bisschen.
Entspannung, wie entspannt es dann? Einfach Blutschälung.
Na, schau, also für mich ist die größte interne Entspannung sind 2 Sachen. Entweder mit Menschen zu reden und vor allem Menschen zu haben, die man so richtig schön voll labern kann und die sich das bis zu einem gewissen Punkt anhören und dann irgendwann einmal Stopp sagen, aber die trotzdem die Geduld haben, dass sie wissen, dass du laut denkst. Das ist das eine. Und das zweite, ich schreibe Tagebuch.
Ja, oh. Echt, das auch noch.
Ich schreibe jeden Tag. Ich glaube, es ist wahrscheinlich der größte Quatsch. Es ist vollkommen egal. Super. Aber schreiben ist wie flüssiges Denken.
Aber Moment, weil ich befasse mich letzte Zeit auch manchmal mit dem Thema Tagebuchschreiben oder wie immer man das nennen möchte, Journaling und so weiter. Und schreibst du dann wirklich, was an deinem Tag passiert ist? Ja. Schreibst du, was passieren soll? Schreibst du Gedanken? Sind es so Morgenseiten?
Alles. Ich schreibe manchmal in der Früh, manchmal am Abend, manchmal schreibe ich 2 Tage nicht, dann rückblickend. Mama schimpf ich, Mama
ach, das sind diese Tagebücher, die dann in den Tresor kommen.
Es ist im Tresor und ich habe verfügt, 30 Jahre darf er nicht geöffnet werden.
Ja,
verfügt, 30 Jahre darf er nicht geöffnet
werden. Also die werden nicht verbrannt, wenn du das Gefühl hast, demnächst mache ich einen Abgang mit 93, jetzt machen wir einen Feiereingarten.
Die Leute sollen Spaß
haben. Aber 30 Jahre, wie das FBI quasi.
Ja, da muss man schon, weil man will niemanden beleidigen und ich glaube schon, dass ich ziemlich heftig
bin. Dürfen die veröffentlicht werden?
Von mir aus. Mir ist das
wurscht. Aha, na das wird ja soll. Ein Posthumor.
Wenn du mal tot bist, reden die Leute eh alles über dich. Also es ist so besser, sie schreiben etwas Authentisches, worüber sie sich aufregen können, als sie erfinden irgendwelche.
Schauen wir, was über dich erzählen werden.
Ja, ja, ich bin gespannt.
Aber das ist für mich, also wie gesagt, prinzipiell empfinde ich Veränderung nie als etwas wahnsinnig Gutes, aber offensichtlich habe ich im Hirn auch einen Schalter, der lautet, Veränderung führt immer zu einem Schlechteren, zu etwas Schlechterem, was überhaupt nicht stimmt.
Überhaupt.
Und vor allem, selbst wenn es im ersten Moment schlechter ausschaut, 3 Jahre später, 5 Jahre später, kriegst du einen völlig anderen Blick drauf. Ja, aber deine Veränderung, bitte. Wie bist du Comedian geworden?
Ach so. Na,
schau mal, Entschuldigung. Ja. Okay, liege ich falsch? Ich sehe kaum noch Videos von dir auf YouTube.
Hier und da.
Hier und da. Früher war es 3-mal die Woche, als wir uns kennengelernt haben.
Ja. Voll, das ist schon eine Veränderung. Aber ich werde sagen, ich glaube, ich bin einfach von der Persönlichkeit her so und ich habe versucht, das eine Zeit lang abzulegen. Mir wird so eine Schnüffart.
Okay.
Ich brauche zum Teil eine Veränderung. Abwechslung beruflich und ich habe irgendwann angefangen, im Alter von 17 Jahren diese YouTube-Videos zu machen. Und es ist immer intensiver geworden und dann war ich irgendwo unter Vertrag, wo wirklich stand, du musst 3 Videos die Woche machen. Und dann habe ich mich bewusst davon distanziert und dachte mir, ich würde irgendwie lieber auf die Kabarettbühne und dieses YouTube mehr so nebenbei. Ich habe das in mir gespürt, schon immer, auch schon eine Zeit lang vor den Videos, weil die Vorbilder, die ich hatte, waren jetzt weniger YouTuberInnen als mehr Stand-Up-Comedians. Und dann dachte ich mir, das sagt ja auch schon mal was. Ich wollte wirklich nicht am Sterbebett liegen und sagen, ich bin nie auf einer Bühne gestanden und ich hätte aber so gern. Genau, und deswegen dachte ich mir, ich würde es ausprobieren und manchmal habe ich einfach so Launen, wo ich so YOLO-mäßig unterwegs bin und man dachte, ich schreibe jetzt einfach dieser Kabarettmanagerin und sage, bitte, ich möchte das gerne probieren. Und ja, es war jetzt, finde ich, also ich mache das Kabarett jetzt seit 3 Jahren, es war eine schöne, also es ist noch immer schön, aber am Anfang war es jetzt so voll, da war ich immer sehr nervös und es war fast wegen dieser Liebesaffäre und eigentlich komme ich aus der Internetwelt und jetzt bin ich da auf einer Bühne. Und jetzt, ich würde nicht sagen, dass die Luft draußen ist, ganz im Gegenteil, aber ich bin dran gewöhnt. Mhm. Und jetzt spüre ich schon wieder, dass ich das Kabarett links liegen lassen werde. Ich habe dann wieder Lust auf irgendwas Nice. Und
was steht auf in dir?
Bin mir nicht sicher. Bin mir wirklich nicht sicher.
Aber ich weiß es ganz ehrlich nicht.
Was teast sich an? Es teast sich an, es ist jetzt immer mehr Fernsehen, was ich schon irgendwie ganz nett finde. Und das finde ich schon spannend, weil ich das manchmal genieße, gegenteilig wie bei dir, Thomas, nicht immer die völlige Kontrolle zu haben. Weil als ich diese Videos gemacht habe, du filmst sie selbst, du schneidest sie selbst, du überlegst dir die Idee. Manchmal finde ich es nett, dann irgend so ein Set zu sein, wo es für jeden Handgriff eine Person gibt und ich bin einfach der, der halt irgendwas Lustiges versucht vor der Kamera zu machen. Ja, und das finde ich aber grundsätzlich ganz schön. Und es ist ja jetzt im Moment so, dadurch, dass es viele Veränderungen oder Erweiterungen gab in dem Beruf, ist jeder Tag ein bisschen anders. Dann schreibe ich ein Buch, das gebe ich dann ab, dann stehe ich wieder auf einer Bühne, jetzt mache ich einen Podcast, dann ist übermorgen irgendein Dreh. So finde ich es im Moment wirklich eigentlich ganz gut.
Schöne Abwechslung.
Ja, im Moment, ja. Aber deswegen waren es jetzt auch nie so krasse Veränderungen, wo ich mir dachte, da wird mir jetzt der Boden unter den Füßen weggezogen.
Geht schleifend, gewissermaßen.
Genau, geht schleifend. Manche Dinge lasse ich dann irgendwie ausklingen. Wenn es mir wieder einfällt, mache ich es dann doch wieder. Aber es ist jetzt nicht so wie, weil du hast dir gesagt, du magst es nicht, wenn du so vor, keine Ahnung, sei das jetzt eine Trennung oder was auch immer, wenn so Veränderungen passieren, ohne dass du das...
Das ist etwas, das ist so ein Mechanismus, dass ich Veränderung prinzipiell eher mit etwas vergleiche oder verbinde, dass es zu etwas eher Schlechterem führt. Also selten, dass es sofort zu etwas Besserem führt. Ja. Und da wollte ich euch auch fragen, also ich meine, hast Ängste vor dem Unbekannten, vor der Zukunft? Du bist ja ins kalte Wasser gesprungen, Matthias. Entschuldigung, du hast ja Politiker sehr Vollzeitjob. Und hast plötzlich sofort etwas völlig anderes gemacht? Hattest du schon 4 Angebote am Tisch liegen? Oder?
Nein. Also die Veränderung in die Politik hinein war ja auch massiv. Ich habe ein Unternehmen aufgegeben, das ich 12 Jahre wieder aufgebaut habe. Das kann mich auch erinnern. Da war eine Mitarbeiterversammlung dann, wo ich auch in Tränen war. Nicht? Weil das ist erstens für dich eine Zumutung, aber zumindest auch für alle anderen eine Zumutung. Ne? Wenn du als Mitgründer gehst, und bei Dienstleistungsunternehmen ist es immer schwierig, wenn Gründer gehen, weil das ist nicht so eindeutig, das ist nicht das Fließband, das da läuft und die 10 Schuhe pro Halbstunde fallen runter, sondern das hängt stark mit Personen zusammen. Das heißt auch die Frage, aha, ist das überlebensfähig ohne dich? Und da musst du ja auch eine Entscheidung treffen, ja, ich halte es für zumutbar. Ich bin ein Systemiker, diesem Lebewesen, Unternehmen XY, dass es hier den weiteren Weg ohne mich geht. Und so hatte ich Übung auch. Ich habe viele Vereine mitgegründet und habe sie übergeben. Initiativen, Projekte, Unternehmen. Und insofern hatte ich und bin Organisationsentwickler. Das ist Veränderungsprojekte, waren meine Profession. Das war mein Doktoratsthema. Das ist also, da wäre ich schlecht beraten, wenn ich daran nicht eine gewisse Faszination finden würde. Ne? Und dann habe ich halt nur das angewandt auf mich, was ich unternehmerisch mache und was mein Herzblut gefunden hat, auch im Akademischen. Und natürlich hat man Angst, das gehört dazu. Ja? Und die Angst ist super. Also erstes einmal, auch in Coachings lernen wir, Angst zu reframen. Also wir legen einen anderen Rahmen um sie, weil du kannst sagen, ui, da kommt die Angst, Arsch, ne? Das ist Elend, das ist fürchterlich. Oder du kannst sagen, ah, da kommt die Angst. Ne? Also sie ist ja, erstens begrüße dich, hallo Angst, du bist ein Indiz, dass ich noch lebe, hurra. Ne? Also du bist ein Indikator für Lebendigkeit. Weil eines würde ich dir garantieren, wenn du über Monate keine Angst mehr hast, dann bist du wahrscheinlich tot. Ne? Ja. So irgendwie. Und zweitens, Achtung, du bist hier nicht die Reiseleiterin, liebe Angst, du bist hier Türsteherin. Und weil du gerade anschlägst, weiß ich, da kommt was Neues. Hurra, die Gams, schauen wir uns an. Ne? Also heißt noch nicht, dass wir es einwinken. Sondern die Angst ist meine Türsteherin, so hier bin ich, ich winke, fett. Und dann sage ich, aha, offensichtlich will was rein ins Leben. Und dann muss ich in die Bewusstwerdung gehen und sagen, ja, und will ich das in meinem Leben haben? Und dann muss ich mit einem Krafteinschuss in die Aufrichtung kommen und in die Entscheidung. Ja, nein. Und wenn es ein Nein ist, muss die Tür zunageln, das ist auch ein Projektmanagement. Und wenn ja, musst du eh ins Hämmern schleifen, hobeln gehen.
Das, also jetzt frage ich etwas, und das praktizierst du auch so gut, wie du es jetzt hier erklärst? Weil ja. Ich erkläre den Leuten auch immer tolle Sachen.
Nein.
Und ja. Ich höre immer wieder, Thomas, kannst du deine eigenen Bücher bitte lesen?
Nein, das Pfarrers Katz, das Lehrers Kind, die Schlimmsten der Gemeinde sind. Also das, natürlich, wir haben als im Hochgebirge da immer Gäste gehabt aus Deutschland, da waren viele Therapeuten dabei, also 68er-like. Und wir haben uns immer gewundert über deren Kinder mitunter. Also nein, der Chirurg operiert sich auch nicht selbst am besten. Aber es gibt Ärzte, die sich selbst verarzten und es funktioniert. Also ich will damit sagen, nein, ich bin ein blutiger Anwender meiner eigenen Modelle und Hypothesen. Aber es, ab und zu habe ich das Gefühl, ja, es hilft, ne? Weil ich weiß, wie ich eine Schiene anlege.
Ja,
so, wenn ich gebrochenen Beines unterwegs bin als Arzt und ich weiß nicht, was ich tun werde.
Nein, ich muss jetzt alles verdauen gerade.
Was macht sie mit der Angst?
Mit der Angst, sich grundsätzlich anzufreunden, ist ja was Feines. Ich finde das oft Angst. Ich habe oft mit Nervosität zu kämpfen gehabt. Und du hast mir aber zum Beispiel mal gesagt, dass das ja grundsätzlich was Feines ist, weil ich hatte, das habe ich jetzt überhaupt nicht mehr übrigens, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, immer große Nervosität. Und du hast gesagt, das ist ja ein Zeichen des Respekts. Und bevor ich so auf die Bühne gehe, wie ich aufs Klo gehe,
Nur mehr aufs Klo gehen.
Und ja, das stimmt natürlich. Ich meine, jetzt ist es natürlich auch gut. Eine Minute vorher denke ich mir schon,
wenn die Leute im Stadtsaal sitzen.
Genau.
Und sie sehen dich nicht, aber sie hören eine Klospülung. Buchinger hat eine Krise.
Aber ich meine, das passt jetzt auch wieder voll. Und ich bin wirklich damit angefreundet, dass ich, also früher war das aber schon so, dass ich so eine Woche vorher mir dachte, oh nein, jetzt kommt irgendwie der nächste Auftritt. Das war schon ein Respekt, das war Nervosität und definitiv ein bisschen Bühnenangst. Jetzt ist es so 30 Sekunden vorher, dass ich mir denke, huch, und dann passt es eh voll. Also ich finde das total schön, weil ich mich ja irgendwie darauf eingelassen habe und dann nicht versucht habe, das gekonnt zu überspielen. Also ich habe immer sehr gerne mit den Leuten über meine Angst gesprochen und habe eigentlich Gespräche damit eingeleitet.
Auf der Bühne, oder?
Auch das kann, glaube ich, entwaffnend sein. Das hat mir mein damaliger Therapeut immer geraten, dass ich auf die Bühne gehe und sage, ich bin so nervös. So wie dann eins, aber das ist, setzt einen komischen, finde ich einen komischen Ton für den Abend. Ein, zweimal habe ich es probiert, ist okay. Aber jetzt, wie gesagt, ist es nicht mehr so das Thema. Vielleicht, weil ich mich darauf eingelassen habe und nicht versucht habe, das so wegzustoßen.
Ist eher ein Entspannungszustand, ein gesunder, ne?
Ja, eben. Ich finde immer, wenn ich so irgendwas spüre, wenn man denkt, vor der Situation habe ich jetzt Respekt oder bin nervös, dann ist ja das eigentlich ein Zeichen dafür, dass ich mir versuchen werde, anzustrengen und mein Bestes zu geben. Mhm. Und das ist ja eigentlich überhaupt nicht schlimm. Also ich versuche so ein bisschen zu reframen und damit laufe ich ganz gut im Moment. Bei anderen Dingen, ich meine, ich habe natürlich klassische Ängste, meine Höhenangst werde ich nicht demnächst ablegen, so sehr ich es versuche.
Es ist auch eine Veränderungsangst, Angst vor der Tiefe.
Angst vor dem Kontrollverlust. Ich bin letztens für so eine verrückte Sendung, wo es um Ängste geht, am Haus des Meeres hochgeklettert.
Das glaube ich,
Und das war wirklich, wenn du hängst, es war eh okay, trotzdem habe ich noch 20 von 30 Metern gesagt, Es reicht. Man muss ja irgendwas aufheben für die Zukunft. Es ist schon. Aber ich glaube, da geht es mal halt darum, dass ja rein theoretisch ein falscher Handgriff und du fliegst halt runter nicht weit, weil du eh gesichert bist.
Trotzdem. Also Angst ist bei mir von der Seele reden, wie man das so schön sagt. Das hilft mir wirklich, wirklich sehr. Und Leute zu haben, mit denen man schafft, das Ganze in Perspektive zu bringen. Also sehr ähnlich den Bildern, die du gesagt hast, Matthias. Aber prinzipiell eben, worum geht's eigentlich wirklich? Ja. Was kann ich steuern, was kann ich nicht steuern? Was gibt's eben sonst für Gegenmodelle oder solche Dinge?
So bringt dich in den Dialog, ne?
Genau so ist es. Ja. Und nur nicht in die Erstarrung. Und mir hat jemand einmal dieses Bild gebracht und daran denke ich immer, wenn du gegen die Angst ankämpfst, ist es so, als würdest du eine Tür zudrücken, wo auf der anderen Seite ein Elefant dagegen drückt. Und es ist genau so. Du verlierst immer. Das ist es nicht. Die wird eher größer. Also,
wenn sie dich übermannt, dann wird sie eben Reiseleiterin. Ne?
Ja,
und dann muss man sagen, na hallo, das ist eine Rollenverwechslung. Ich bin Pilot meines Lebens und du bist hier Assistenzkraft. Oh, zurück ins Glied. Ja? Also,
aber die Angst eben vor Veränderung, es ist immer was Unbekanntes. Mhm. Also ich glaube, das ist eigentlich menschlich, wenn man das
hat. Ja, absolut. Ja. Kann man niemand dazu sein.
Das ist ja der Lebenstrieb auch, ne? Weil das, ja. Du musst ja, weißt du nicht, ob es gut oder schlecht ist. Und
was, mit dem was bereust du, Matthias, bei Veränderung? Gibt es etwas, wo du sagst, rückblickend jetzt, du hast dich also, wie du auch geschildert hast, sehr oft eigentlich verändert. Nein. Bereust du auch was oder sagst, als schade oder hätte ich eigentlich nicht?
Nein, weil ich habe es immer, ach, ich bereue, dass ich Tinder nicht ausprobieren konnte, da war ich so... Bin ich zu früh geboren oder so? Das ist also, das, aber das ist nach einer Sekunde, das ist das Bereuen auch schon wieder abgefallen, weil das ist ja sowas halt, ne? Das ist ja reine Neugierde. Im Verhalten bereuen, nein, weil ich hab's immer noch am besten Wissen und Gewissen gemacht und natürlich im Nachgang würde ich vieles anders machen oder das anders organisieren, anders anfliegen. Wir waren in einer unglaublichen Sprachlosigkeit als Jugendliche und haben das halt mit Alkohol an die Wand geknallt jedes Wochenende und haben das unendlich männlich gefunden. Bereue ich es? Nein, wir haben es nicht besser gewusst. Habe ich 20 Jahre gebraucht, um das zu durchschauen, was eh offensichtlich ist? Ja. Ja. Würde ich mir das wünschen für meine Kinder, dass sie das so machen müssen? Nein, ich wünsche ihnen, dass sie eben eine Sprache haben mit ihren Freunden oder mit ihren Eltern oder mit wem auch immer. Also so schaue ich drauf. Also ich habe da meinen großen Frieden. Wenn ich morgen abtreten würde, würde ich sagen, erstens, ich hätte noch einiges vor, ich bin ja nicht fertig, ja, aber ich hätte jetzt meinen Frieden mit den Dingen, die passiert sind.
Ich auch. Das ist ja, ein Satz, den ich mir auch oft denke.
Das ist schön, nein, oder? Ja. Das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl. Auch. Ja.
Und das ist eben dieses, bei Entscheidungen oder so, es mag nicht immer im Nachhinein gesehen die Beste getroffen, aber in dem Moment ist sie mir als Beste erschienen. Ja. Und wie ich auf das draufgekommen bin, habe ich mich mit mir selber versöhnt.
Ja.
Schön. Ja, wirklich.
Sehr schön.
Hey, das war doch sehr interessant. Ja. Vielen herzlichen Dank. Da waren viele, viele Sachen. Ich habe heute eine Menge mitnehmen können.
Ja, ich werde mir die Folge nochmal anhören und mitschreiben.
Ja,
richtig. Haben wir gedacht.
Tagebuch.
Ja.
Tagebuch. Schreibst du jetzt oder nicht Tagebuch? Oder du nimmst das vor.
Stellenweise. Heute habe ich schon was geschrieben tatsächlich. Aha. Ja.
Ja, einfach machen, nur nicht drüber nachdenken. Matthias, du hast ein neues Buch geschrieben, das ist herausgekommen mit größtem Erfolg. Man kann dich aber auch auf Instagram nach wie vor sehen. Wo überall noch?
Oder was? Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn und Xing. Das sind so meine Kanäle. Ich bin auf Tour auch, quer durchs Land. Das ist auf strolz.eu, sind immer die öffentlichen Termine. Jetzt dünnen sie sich ein bisschen aus Richtung Sommer. Mhm. Und Herbst schaue ich, dann hätte ich eigentlich Deutschland geplant. Müssen wir schauen, wie wir dann in die Gänge kommen. Das ist ein ganz anderes Spiel. Ich bin in Deutschland ein No-Name, auch in Ordnung. Aber es ist natürlich ganz ein anderes Spiel. Musst anders organisieren, wie in Österreich. Ich mag beides. Und ja... Ich bin jetzt mit meinen Büchern nicht so international wie du. Wie viele Sprachen, Thomas?
35.
Du bist verrückt.
So viele Sprachen.
Erfolgreich. Das ist ganz beeindruckend, finde ich. Du bist tunarisch.
Danke, danke. Ja. Danke. Vielen Dank, dass du heute da warst.
Danke für die Einladung.
Sehr gefreut. Ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte bewertet ihn gleich. Das ist gut. Schreibt uns, wenn ihr Themenwünsche habt. Und alle 2 Wochen gibt es eine neue Folge. Bis zum nächsten Mal.